Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Sie haben es wahrscheinlich gerade in den Nachrichten gehört. Fast 2/3 der ukrainischen Kinder sind durch den Krieg vertrieben worden. Mehr als 4 Millionen Kinder sind dort auf der Flucht. Fast 2 Millionen sind in die Nachbarländer geflohen. Die geflüchteten Kinder in Deutschland möchte eine Hamburger Buchhändlerin mit Kinderbüchern aus der Ukraine versorgen. Natalia Banach, sie ist seit 20 Jahren in Deutschland aus der Ukraine nach Hamburg gekommen und zusammen mit ihrem Mann betreibt sie die Buchhandlung Lutz Heimhalt in Hamburg-Fuhlsbüttel. Jetzt möchte sie geflüchteten ukrainischen Familien helfen mit Kinderbüchern aus der Ukraine und auch mit anderen Büchern aus der Ukraine. Und über diese ganze Idee und Aktion möchte ich jetzt mit Natalia Banach sprechen. Guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag, guten Morgen.
Wenn wir erstmal über diese Kinderbücher-Idee sprechen, das wäre ja ein tolles Zeichen, wenn die Kinder hier Bücher in ihrer Sprache bekommen würden. Ist das so Ihre Idee hinter dieser Aktion?
Ja, absolut. Also wir haben uns tatsächlich überlegt, was können wir hier vor Ort in Deutschland in diesem kleinen Geschäft, in unserer Buchhandlung für die Ukraine tun und insbesondere für die ukrainischen geflüchteten Kinder und Familien und deren Eltern auch teilweise. Dann natürlich wusste ich, ich habe mir überlegt, was würde ich als Mutter meinem Kind geben wollen? Was transportiere ich diesem Kind? Durch welche Möglichkeit habe ich hier vor Ort? Mhm. Also ich kann tatsächlich nicht in die Ukraine gehen. Ich würde das sofort machen, wenn ich könnte. Aber hier und an der Stelle bin ich tatsächlich hier wohl richtig. Oder wir versuchen das von hier aus alles zu machen mit der Hilfe der Buchhändler und Verlage, Berater in der Ukraine, was nur geht, was die ukrainische Literatur betrifft. Kinderbücher, Bilderbücher, Bücher für junge Frauen, für junge Erwachsene, Sprachführer und so weiter und so fort zu organisieren.
Jetzt haben Sie, wenn ich die Aktion richtig verstanden habe, in Deutschland Geld gesammelt, auch bei Ihren Kundinnen in Ihrer Buchhandlung und sind dabei, Bücher in der Ukraine zu sammeln, ja, und die dann hierher zu holen. So ungefähr richtig?
Genau richtig. Und zwar ursprünglich hatten wir ein kleines Interview bei NDR gehabt und durch dieses Interview wurden unsere Kunden und teilweise auch Kunden aus ganz Deutschland auf uns aufmerksam geworden und haben tatsächlich Spenden von sich aus an uns geschickt.
Mhm. Und wie weit ist diese Aktion? Ich glaube, Sie warten auf die Lieferung der Bücher aus der Ukraine, ja?
Ja, so ist das. Also die Bücher sind schon, die erste Lieferung sozusagen ist schon verladen. Die Bücher sollten an sich letzte Woche schon hier sein, aber durch die Zollbestimmungen der ukrainisch-polnischen Grenzkontrollen sind die noch nicht da. Und jetzt nun sollte die zweite Transportlieferung stattfinden und wir warten auf die Bücher sehr sehnsüchtig.
Und wie wollen Sie die dann weiter verteilen hier in Deutschland?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr super gute Frage, die Sie stellen. Also die werden wir vor Ort abholen, wo sie auch kommen. Wir hoffen natürlich, dass diese Bücher vielleicht auch ins Geschäft transportiert werden, zu uns ins Geschäft hier in Fuhlsbüttel, Erdkampfsweg Nummer 18. Und von hier aus werden wir die Bücher, je nachdem, wie viel Bedarf und verschiedene Buchhändler, Buchhandlungen, Organisationen, Schulen, die werden wir natürlich persönlich entweder verschicken oder auch hinbringen.
Ich habe auch gehört, dass ein Kinderbuch von dem Illustrator Martin Ferfers bei Ihnen auch eine besondere Rolle spielt. Träumschön Sigi Siebenschläfer heißt dieses Buch. Das wurde ins Ukrainische übersetzt, ja? Und wird schon gelesen von ukrainischen Kindern?
Nein, leider noch nicht. Das ist unser größter Wunsch. Ich habe heute Morgen nochmal das Buch in zwei Sprachen gelesen, auf Deutsch und Ukrainisch, um dann einfach zu vergleichen. Mhm. Wie werden die Emotionen transportiert aus dem Deutschen ins Ukrainische? Und ich habe so geheult, die Bücher sind gerade im Druck.
Mhm. Also.
Ja.
Dann erreichen die hoffentlich bald die ersten Kinder, die aus der Ukraine fliehen mussten. Was ich auch gehört habe, dass Ihre Buchhandlung in Hamburg-Fuhlsbüttel, dass die zu so einem richtigen Treffpunkt für viele Flüchtlinge geworden ist. In welcher Weise denn? Als Ort zum Reden ja wahrscheinlich vor allem?
Ja, genau das ist es. Also all die Kunden, die zu uns kommen, auch unsere Stammkunden, deutsche Kunden und Kunden aus anderen Ländern, sind ganz begeistert von dieser Idee und unterstützen uns so gut es geht. Wir haben hier in den umliegenden Hotels, auch in Fuhlsbüttel oder im Norden insgesamt, vielleicht auch in ganz Hamburg, verschiedene Familien, die untergebracht sind, die uns aufsuchen und aufgrund vielleicht dieser Geschichte mit den Büchern kommen zu uns und suchen natürlich nach einem Gespräch. Das ist das Einzige, was wir jetzt momentan geben können. Oder einer der wenigen Möglichkeiten, diesen Menschen etwas Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln.
Und Ihre eigene Kundschaft, Ihre Kundinnen und Kunden, wie reagieren die auf Ihre ganze Lage?
Och, ich kann das auch gar nicht mal mehr emotional. Ich bin ganz begeistert. Das ist unglaublich. Es ist ein unglaublicher Zuspruch, eine unglaubliche Zuwendung, Offenheit gegenüber der Ukraine allgemein. Ich habe das noch nie hier erlebt. Großartig. Einfach vielen lieben Dank im Herzen.
Und Sie empfehlen auch Bücher natürlich, um die Ukraine besser kennenzulernen. Zum Beispiel empfehlen Sie, habe ich schon gelesen, ein Buch von Oksana Sabuschko besonders, Museum der vergessenen Geheimnisse. Warum ist das so eine dringende Empfehlung von Ihnen?
Naja, weil die Frau an sich ist für mich ein Bild einer starken Persönlichkeit, einer ukrainischen Frau, die auch ihrer Zeit Widerstand geleistet hat. Die Hauptprotagonistin Daria in dem Buch entspricht einer Figur aus meiner Familie, die schon einmal einen großen Widerstand geleistet hat gegenüber des Bolschewismus. Also das ist für mich, das hat eine literarische auch Bedeutung, das Buch. Nicht nur einfach natürlich jetzt thematisch gesehen, inhaltlich, aber auch literarisch ganz wichtig ist. Ja.
Museum der vergessenen Dinge von Oksana Sabuschko ist bei uns im S. Fischer Verlag erschienen. Dieses Buch empfiehlt Natalia Banach, Buchhändlerin in Hamburg-Fuhlsbüttel bei der Buchhandlung und Antiquariat Lutz Heimhald. Und wenn man ihre Aktion unterstützen möchte, Bücher aus der Ukraine hierher zu holen für die vielen geflüchteten Menschen, vor allem auch für die Kinder, dann schaut man wahrscheinlich am besten nach ihrer Buchhandlung und unterstützt sie, oder? Wie sollte man es am besten machen?
Ja, nach Ihrem Geschmack. Ich bitte Sie um alles und ich freue mich um jede Idee, die Sie auch haben. Es ist wichtig momentan, auch eine geistige Unterstützung. Ich freue mich auf Ihre Ideen, auch auf die Bücher, die vielleicht auch in der deutschen Sprache erschienen sind, die ich gerne auch übersetzen würde. Ja, vielen Dank für alles, was geht.
Und ich danke Ihnen für Ihr Engagement und für dieses Gespräch hier. Haben Sie herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer. Danke, Deutschlandfunk.
Guillermo Arriaga, das ist ein Drehbuchautor und Produzent aus Mexiko. Einige seiner Filme sind sehr bekannt geworden, haben auch ihn bekannt gemacht damit. Amores Perros zum Beispiel oder Babel oder Caracas, eine Liebe. Guillermo Arriaga ist aber auch ein erfolgreicher Schriftsteller und morgen erscheint bei uns sein neuer Roman Das Feuer retten. Mein Kollege Dirk Fuhrig hat Arriaga bei einem Besuch in Berlin getroffen.
Guillermo Arriaga ist zum ersten Mal in Berlin. Es scheint ihm fast ein bisschen peinlich zu sein.
Aber meine Frau kam kurz nach der Maueröffnung und brachte mir Brocken von der Mauer mit. Lauter Souvenirs.
Wir treffen uns auf dem Oranienplatz in Kreuzberg. Er wohnt dort in einem Hotel, dessen Fassade mit Farbbeuteln beworfen wurde. Protest gegen Gentrifizierung. Arriaga wundert das nicht.
In England haben wir es beim Brexit gesehen oder in den USA mit Trump. Es gibt überall eine Klasse, die immer reicher wird und eine, die immer ärmer wird. Make America Great Again bedeutete, dass die Weißen immer mächtiger werden. Und auch in Mexiko sind die sozialen Unterschiede enorm.
Der schlanke Autor mit dem gräulichen Dreitagebart holt seine Wollmütze aus der Jacke. Die Frühjahrssonne ist noch nicht stark genug. Aber der 64-Jährige ist gut ausgerüstet mit warmen Sachen. Auch in Mexico City kann es ganz schön kalt werden, meint er. Richtig heiß, wenn man so will, geht es hingegen in seinem neuen Buch zu. Nicht nur wegen des Titels. Das Feuer retten. Ein praller Großstadtroman voller Leidenschaft und Gewalt vor der Kulisse eines Landes, in dem Ausbeutung, Entrechtung und Morde zum Alltag gehören.
Ich habe erstmal keine politische Message und will auch nicht provozieren. Ich will einfach eine Geschichte erzählen. Aber das heißt nicht, dass die Politik nicht hineinspielt in das, was ich schreibe.
Arriaga, selbst in einem Problemviertel aufgewachsen, verpackt gesellschaftlichen Sprengstoff in eine skurrile Love Story. Eine verheiratete Frau aus den besten Kreisen ist besessen vom Sex mit einem Gewalttäter. Sie hat Zugang zu einem Knast für Schwerverbrecher, weil sie dort eine Tanzchoreografie einstudiert. Ein wildes Szenario. Hatte Arriaga dafür ein Vorbild vor Augen?
Nein, alles ist frei erfunden. Aber nach der Veröffentlichung des Buchs kamen etliche Frauen aus bürgerlichen Schichten auf mich zu und erzählten mir, dass sie sich auch in einen Strafgefangenen verliebt hatten. Lauter verheiratete, gut situierte Frauen.
Der Reiz für die gutbürgerlichen Frauen liegt im Verbotenen, im Abenteuer. Ein bisschen Sex and the City schwingt hier mit. Der Roman ist eine plastische Milieuschilderung, geschrieben aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unerwarteten Wendungen, viel Humor, trotz der vielen auch brutalen Elemente. Drogendealer und Mörder mit Tanztheater zu resozialisieren, hört sich naiv an. Aber Kultur allgemein kann vieles bewirken, findet Arriaga. Vor allem, wenn man ganz früh ansetzt.
Ich glaube schon, dass man mit Kultur an die Ursachen von Verbrechen kommen kann. In Brasilien etwa erzählte mir ein junger Mann, dass er in Favelas Bibliotheken betreut, damit die Kinder lesen lernen können, weil ihnen sonst nichts bleibt, als kriminell zu werden. Man muss mit Kultur anfangen, wenn die Dinge sich ändern sollen.
Superreiche, Gewalttäter und arme Schlucker. Die in Krimidramaturgie verpackte Sozialstudie gibt erhellende Einblicke in das komplizierte Leben in Mexiko. Auch die Deklassierung der indigenen Bevölkerung wird angesprochen. Vom linksnationalistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, 2018 als Hoffnungsträger gewählt, ist Arriaga heute maßlos enttäuscht.
Ich sehe nicht, dass sich etwas verbessert. Es ändert sich nichts. Keines der Probleme, die die Linke lösen wollte, ist gelöst. Der Präsident sorgt nicht für Klarheit.
Zwei Protagonisten in seinem Roman sind ausgerechnet megareiche Schwule, die auf ihrem palastartigen Anwesen große Partys geben. Hat ihm da noch niemand ein politisch unkorrektes Szenario vorgeworfen?
Nein, das hat nichts mit politisch korrekt oder unkorrekt zu tun. Es geht mir um die ökonomische Elite in Mexiko. Der eine der beiden Homosexuellen ist sehr arrogant, der andere aber sehr vernünftig und bodenständig. Es ist wie bei allen Paaren. Ich wollte das als Normalität in Mexiko darstellen.
Und tatsächlich, in der Theorie jedenfalls, ist sein Heimatland, was die Gesellschaftspolitik angeht, ziemlich fortschrittlich.
Mexico City war die erste Stadt in Lateinamerika, die die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt hat. Also hier ging es mir nicht um PC, sondern um ein soziales Gefüge.
Sagt der Autor dieses äußerst spannenden Sozialepos, das wie eine gut gemachte Soap-Opera Sex and Crime mit einer klugen Analyse mexikanischer Gegenwart verbindet.
Der Roman Das Feuerretten von Guillermo Arriaga, der wurde aus dem Spanischen übersetzt von Matthias Strobel und ist bei uns im Klett-Cotta Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zum Thema Transsexualität hat sich die Feministin Alice Schwarzer schon öfter zu Wort gemeldet, mit zum Teil sehr umstrittenen Thesen. Jetzt hat sie ein ganzes Buch zu dem Thema vorgelegt, zusammen mit einer Kollegin von Emma, mit Chantal Louis. Das Buch heißt Transsexualität, was ist eine Frau, was ist ein Mann? Und dann steht unter diesem Titel noch eine Streitschrift. Unsere Kritikerin Susanne Billig hat dieses Buch gelesen. Sie hat sich hier in unserem Programm schon öfter mit feministischen Themen befasst und jetzt ist sie bei uns. Guten Tag, Frau Billig.
Guten Tag.
Also eine Streitschrift. Wofür oder wogegen richtet sich denn diese Streitschrift?
Ja, die beiden Herausgeberinnen sehen eine besorgniserregende Entwicklung. Ich schildere das jetzt einfach mal aus ihrer Perspektive. Transsexualität, so sagen sie, gilt heute nicht mehr als schwerer seelischer Konflikt einiger weniger, sondern vor allem bei Jugendlichen und hier vor allem bei Mädchen immer häufiger als Weg aus engen Rollenbildern auszubrechen. Und dann gibt es verwirrte Eltern, irregeleitete Fachleute aus Psychologie und Medizin, die unterstützen die Jugendlichen auch noch darin. Die Politik bahnt sogar ein neues Selbstbestimmungsgesetz an, anstatt dass wir Jugendliche lehren, sozusagen als freiere Frauen, freiere Männer zu leben. Und nun springen Alice Schwarzer und Chantal Lewis auf die Barrikaden, sie rufen Halt und sie fordern hier mit dem Buch eine Debatte ein.
Und mit welchen Texten machen die beiden Herausgeberinnen das in diesem Buch? Mit welchen Texten streiten sie jetzt für diese ihre Haltung?
Also es gibt etliche Texte aus ihrer eigenen Feder, viel stammt da aus alten Emma-Ausgaben. Dazu kommt eine Reihe anderer Autorinnen und Autoren und viele, viele Interviews. Zum Beispiel mit einer Transfrau, die so ein liberaleres Selbstbestimmungsgesetz sehr kritisch sieht und die Sorge äußert um geschützte Frauenräume, sowas wie Umkleidekabinen im Schwimmbad, Frauenhaus, Frauenzentrum, wenn dort unechte Transfrauen, Männer in Frauenkleidern jetzt massiv auftauchen sollten. Oder ein Transmann und Genderforscher kommt zu Wort und der warnt auch vor übereilten Geschlechtsoperationen. Es schreiben Menschen, die trans waren und jetzt wieder als Mann, wieder als Frau leben und die heute sagen, sie seien als jüngere Menschen in so eine Umwandlung hineingedrängt worden. Dann wird der Jugendpsychiater Alexander Korte interviewt. Der ist ein entschiedener Gegner von sogenannten Pubertätsblockern, also Medikamenten, die die Pubertät hinauszögern, sodass Jugendliche länger Zeit haben, nachzudenken. Und alle vertreten eben dieselbe These, die Zahlen explodieren und wir sind unglaublich besorgt.
Apropos Zahlen, das sind jetzt, was Sie jetzt geschildert haben, sind Berichte von Einzelnen. Das hat sozusagen eine anekdotische Evidenz. Das ist immer das Einzelschicksal. Wie ist das mit den Zahlen oder mit den Fakten? Welche Fakten lernt man mit diesem Buch oder werden dort ausgebreitet?
Ja, da sprechen Sie ein schwieriges Thema an. Man muss dazu sagen, dass wir uns hier auf extrem vermintem Gelände bewegen. Es gibt sehr laute Stimmen an den Rändern sozusagen. Das Wort Transphobie ist sehr schnell bei der Hand, wenn man die Frage aufwirft, wie gut 14-Jährige oder 12-Jährige ihre Gefühlslage einschätzen können. Aber ideologisch rasant sind hier auch die Herausgeberinnen unterwegs. Es gibt etliche Stellen in dem Buch, wo TransaktivistInnen schwerst beleidigt und pathologisiert werden als narzisstisch, als psychisch gestört. Das ist ziemlich furchtbar. Was sind die Fakten? Das Buch arbeitet dutzendfach mit Floskeln, so Sätzen wie immer häufiger sehen Ärzte oder immer stärker sorgen sich Eltern. Das sind natürlich keine soliden Fakten. Auch das Anekdotische ist nicht solide. Ja, es werden auch Studien genannt in diesem Buch. Ich habe da mal so ein bisschen hinterher recherchiert und man landet da sehr schnell in teils sehr aufgeregten Debatten, ob diese Studien etwas taugen, ob die solide sind. Da werden auch begründete Zweifel laut an den Studien. Ich bin zu der Einschätzung gekommen als Journalistin, nicht als wissenschaftliche Expertin für das Thema. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass heute mehr Kinder und Jugendliche als vor 20 oder 30 Jahren offen sagen, sie würden sich im falschen Körper fühlen, wie vielleicht auch mehr sagen, dass sie lesbisch oder schwul sind. Explodieren die Zahlen? Und wenn ja, warum? Dazu gibt es überhaupt keine belastbare, wissenschaftlich breite, unumstrittene Studienlage. Was es gibt, ist eine große Zahl an ÄrztInnen, PsychologInnen, die auf das Thema spezialisiert sind und die heute sagen, wenn junge Menschen transitionieren möchten, ist es eine gute Idee, sie darin ernst zu nehmen, was auch nicht gleich heißt, das Skalpell zu zücken. Aber deren Stimmen kommen in dem Buch überhaupt nicht vor.
Sie haben jetzt den schönen Begriff ideologisch rasant verwendet für die Haltung der beiden Herausgeberinnen. Das Ganze ist ja eben auch als Streitschrift angekündigt. Also es ist eben keine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern, so wie Sie es gerade geschildert haben, eher ein Beitrag zu einer Skandalisierung des Themas von einer bestimmten Seite?
Na, zunächst mal gibt es auch Streitschriften, die sehr gut und solide argumentieren. Ja, Lori Penny streitet und entzündet ein Feuerwerk an Faktengeprassel, also das nur mal so als Gegenbeispiel.
Lori Penny, die britische Feministin, ne?
Genau. Die argumentiert auch heftig, aber sie argumentiert mit unglaublich vielen Fakten und langen Literaturlisten. Dieses Buch gibt sich den Gestus einer großen Sorge. Ja, aber diese Erzählfigur Finger weg von unseren Kindern, die ist ja nicht ganz unbekannt. Und da steckt eine Menge Kulturkampf drin. Vor allen Dingen, wenn Menschengruppen dabei erneut stigmatisiert werden, die das nicht zum ersten Mal erleben. Das Buch skandalisiert auf jeden Fall. Sie hatten dieses Wort genannt, schon indem es meint, als Streitschrift auftreten zu müssen und indem es sich weigert, Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die die Sache vielleicht ein bisschen anders sehen. Es geht ja nicht hier um so eine False-Balance-Frage, ja, ist der Klimawandel real oder nicht, sondern es geht darum, wie wir sensibel, diskriminierungsfrei, Sorgen und Rechte in alle Richtungen ernst nehmend mit Kindern und Jugendlichen umgehen, mit Transmenschen umgehen. Und da wäre es schon schön gewesen, auch andere Perspektiven zu hören. So jemand wie Alexander Korte zum Beispiel gilt vielen Eltern von Transkindern als extrem, als rotes Tuch. Das ist kein unumstrittener Experte.
Das Buch Transsexualität, was ist eine Frau, was ist ein Mann von Alice Schwarzer und Chantal Louis, eine Streitschrift im Untertitel, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch mit 220 Seiten. 15 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Susanne Billig.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ihr Roman Töchter war ein großer Erfolg. Jetzt hat Lucy Fricke, die heute in Hamburg liest, einen politischen Roman geschrieben. Komisch und bitter zugleich. Die Diplomatin spielt vor dem Hintergrund der autoritären Türkei. Lucy Fricke.
Ich war sehr lange in der Botschaft in Ankara. Ich habe Zugang zu all diesen Räumen gefunden und zu all diesen Menschen und teilweise auch mit sehr direkten Anfragen. Also ich habe gesagt, ich bin Schriftstellerin und da flogen die Türen auf.
Hauptperson ist Friederike Andermann, genannt Fred, die von Uruguay an die deutsche Botschaft in der Türkei versetzt wird. Im politisch aufgeheizten Istanbul verliert sie den Glauben an die Diplomatie und hat auch noch mit einem brisanten Fall zu tun.
Also ich habe mir all diese Geschichten, all diese Fälle ja nicht ausgedacht. Also die beziehen sich alle auf reale Ereignisse in der letzten Zeit.
Die Diplomatin, die Lesung mit Lucy Fricke, heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus in Hamburg, am 26. April in München. Lady of Crimeheim, so nennen die Weinheimer Ingrid Noll. Seit 30 Jahren lebt und schreibt die Bestseller-Autorin in der Stadt an der Bergstraße. Dort kann man auf dem Ingrid-Noll-Weg den Ort und die Verfasserin zahlreicher Krimis kennenlernen.
Ich schreibe Romane, die meistens hier in meinem Jagdrevier spielen. Also in Weinheim, Heidelberg, Mannheim, Ladenburg, Schwetzingen oder im Odenwald.
An 13 Stationen hören Besucher über ihr Handy die Stimme der 86-jährigen Autorin. In ihrem eigenen Stil und mit subtilem Humor führt Ingrid Noll von Ort zu Ort, erzählt historische Hintergründe, Anekdoten aus ihrem Leben oder liest Passagen aus ihrem Romanwerk.
Natürlich spielen giftige Pflanzen in einem Kriminalroman oft eine wichtige Rolle. Man sollte also den bildschönen Fingerhut nicht zur Behandlung von Herzinsuffizienz verwenden, es sei denn, man verfolgt finstere Absichten.
Der Ingrid-Noll-Weg in Weinheim. Jederzeit per Handy zugänglich, auch digital.
Der Sommer 1958.
Das ist der Sommer, in dem die 17-jährige Annie als Betreuerin in eine Ferienkolonie reist. 55 Jahre später schreibt die französische Schriftstellerin Annie Ernaux in ihrem autobiografischen Roman Erinnerungen eines Mädchens über diesen Sommer, in dem sie zum ersten Mal Sex hat. Keine schöne Erfahrung, die sich in ihrem Körper eingebrannt hat. In Berlin ist die Romanadaption heute auf der Bühne zu sehen, als Monolog.
Wohin es auch ging, die Mädchen, die legten eine Packung Damenbinden in ihren Koffer und fragten sich mit einer Mischung aus Angst und Begehren, ob sie in diesem Sommer zum ersten Mal mit einem Jungen schlafen würden.
Erinnerungen eines Mädchens, inszeniert von Sarah Kohm, heute um 20.30 Uhr in der Schaubühne in Berlin. Die nächsten Vorstellungen morgen und am Donnerstag.
Das war Susanne von Schenk mit unseren Literaturtipps. Welche 8 Bücher sind im Rennen für den Deutschen Sachbuchpreis? Das haben wir vor einer guten halben Stunde, dreiviertel Stunde erfahren. Da hat die Stiftung Buchkultur und Leseförderung die Titel bekannt gegeben. Das ist ein ganz junger Literaturpreis, Sachbuchpreis. Der wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal vergeben. Und auf diese Auswahl schaue ich jetzt mit 2 Sachbuchspezialisten aus unserer Redaktion, mit René Agiger und Christian Rabhansel. Guten Tag, Herr. erstmal an Sie beide.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Also gerade mal eine Dreiviertelstunde Zeit, sich diese Liste anzuschauen. Einige der Bücher kennen Sie, andere noch nicht. Vielleicht erstmal ein Überblick über die Themen dieser 8 Bücher. Was kommt da alles vor?
Extrem unterschiedliche Themen. Also wenn ich jetzt tatsächlich nur kurz die, sagen wir mal, Titel, Untertitel anschaue und die Themen, dann kommt da vor was über den Strand. Es kommt was vor über Belarus und Russland. Es kommt was vor über Erzähltheorie. Nazis spielen eine Rolle, die Erinnerung an Holocaust und Kolonialismus, aber auch die Geschichte oder die Wirklichkeit von Grenzen in der Globalisierung. Also doch, ich darf nicht vergessen, ein biologisches Buch, kognitionsbiologisches Buch, also doch sehr unterschiedliche Themen.
Jetzt hast du es sehr spannend gemacht. Ich würde noch für alle, die jetzt gerne wissen wollen, wer ist denn nominiert, wirklich die Namen und die Titel ergänzen. Es ist nominiert Bettina Baltscheff mit ihrem Buch Am Rande der Glückseligkeit über den Strand, Alice Botha, Die Frauen von Belarus, Stefan Kreuzberger, Das deutsch-russische Jahrhundert, Samira El-Wazil und Friedemann Karich, Erzählende Affen über Mythen, Lügen und Utopien, Ludwig Huber, Das rationale Tier, Stefan Malinowski, Die Hohenzollern und die Nazis, Stefan Mau, Sortiermaschinen, das ist ein Buch über Grenzen, und Nathan Schneider, Fluchtpunkte der Erinnerung.
Jetzt kann ich aus meiner schmalen Erfahrung sagen, dass das Buch von Bettina Baltscheff über den Strand, die hatten wir hier zu Gast in der Sendung, das ist ein hervorragendes Buch, das kann ich sagen, zu dieser Liste. Jetzt sind das, das haben Sie auch schon angesprochen, ja sehr unterschiedliche Themen und Bücher. Werden da überhaupt Sachen miteinander verglichen, jetzt bei der Auswahl des Preisträgers am Ende, die man miteinander vergleichen kann?
Ja, das ist eine total interessante Frage, die man bei so Sachbuchpreisen oder Sachbuchauszeichnungen eigentlich immer wieder hat als Problem, dass die Themen und auch die Macharten der Bücher doch sehr unterschiedlich sind. Vielleicht merken wir das, wenn wir die jetzt nochmal so im Einzelnen ein bisschen durchgehen. Ich sage vielleicht mal ein oder gleich zwei Titel nochmal. Alice Botha hat ein, ja, im strengen Sinne politisches Buch geschrieben, Die Frauen von Belarus. Das ist bereits im vergangenen Sommer erschienen und hat jetzt natürlich durch die Kriegslage in der Ukraine eine neue Dimension bekommen, weil Alice Botha in diesem wirklich packend geschriebenen Buch sehr detailliert und sehr aktuell untersucht, was da in Belarus seit dem Sommer 2020 an Protesten sich vollzogen hat. Sicherlich ganz anders gebaut und geschrieben als das historische Buch über das deutsch-russische Jahrhundert, das Christian Rapansel sich angeschaut hat.
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, es klang jetzt vorhin schon so an, es seien sehr, sehr unterschiedliche Bücher da drauf. Das stimmt auf den ersten Blick. Ich habe aber auf den zweiten Blick dann doch gedacht, die Jury hat sich da wirklich was überlegt. Nämlich, ich habe den Eindruck, es zieht sich so ganz subtil ein roter Faden durch, nämlich das Thema der Freiheit. Also bei Alice Botha, die gerade schon anklang, Die Frauen von Belarus, da ist es ganz deutlich. Bei dem deutsch-russischen Jahrhundert von Stefan Kreuzberg natürlich auch, weil das zwei Länder sind, die durch Kooperation, aber auch durch Terror, durch Millionen Tote miteinander verknüpft sind bis in die heutige Gegenwart. Auch da geht es immer wieder um Freiheit. Aber auch bei Büchern, wo es vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, da hier die Bettina Baltscheff mit ihrem Buch Am Rand der Glückseligkeit, so diese Kulturgeschichte des Strandes, das klingt erstmal vielleicht so ein bisschen Heititai Urlaub machen, ist es aber nicht. Die Autorin ist ja in der DDR aufgewachsen, das heißt, diese Sehnsucht nach Stränden außerhalb des eigenen Gebietes war von Anfang an eine sehr, sehr politische, oder heute die griechischen Stände mit den Stränden, mit den völlig überfüllten Flüchtlingslagern. Auch das ist eine politische Frage nach Freiheit und Unfreiheit. Ich würde sogar so weit gehen, selbst Ludwig Huber zum Beispiel, Das rationale Tier, der ist Kognitionsbiologe, der untersucht also tierisches Denken, was wir Tieren ja gerne mal abstreiten, und zeigt, wo Tiere alles planen, kommunizieren. Das ist eine Fähigkeit, die ermöglicht, überhaupt erst die Zukunft zu gestalten und damit Freiheit zu gestalten. Also das mag jetzt vielleicht ein bisschen bemüht klingen, wenn ich dieses Etikett da so drüber lege, aber ich finde, das zieht sich subtil durch und das gefällt mir wirklich sehr gut.
Ja, okay, also es sind noch 3 Bücher, die ich gerne nennen würde, und wenn man möchte, kann man sie tatsächlich unter diese Interpretation von Christian Rapansel, dies sei eine Liste der Freiheit, stellen, das stimmt. Das Buch von Samira El-Wazil und Friedemann Karich, Erzählende Affen, das ist eine Feier, wenn man so will, der Freiheit, frei zu erzählen. Das Buch hat die Grundthese, Ausgangsthese, dass wir tatsächlich im öffentlichen Diskurs nicht nur es zu tun haben mit Argumenten oder so, sondern tatsächlich mit Geschichten, mit wie man heute heute immer so sagt, Narrativen. Und der Vorschlag von beiden ist, andere Geschichten zu erzählen, beispielsweise über den Klimawandel, um politisch voranzukommen. Und bei Stefan Maus Buch Sortiermaschinen, das ist ein Buch über die Gegenwart und Realität von Grenzregimen im Augenblick. Und die These ist, dass wir in der Globalisierung es ganz und gar nicht zu tun haben mit einfach mehr Freiheit und mehr Freizügigkeit oder so, sondern einfach mit einer unterschiedlichen, technologisch grundierten Art und Weise, manche Menschen reinzulassen und andere nicht. Das passt natürlich sehr gut zu der Freiheitsinterpretation, Liste der Freiheit. Vielleicht ein letztes Buch noch, Nathan Schneider. Fluchtpunkte der Erinnerung, da geht es um den aktuellen Streit, ob die Erinnerung an den Holocaust bedrängt sei von der Erinnerung an den Kolonialismus. Und wenn man will, hat das auch was zu tun mit einer liberalen Gesellschaft, die gerade aushandelt, wie man am passendsten der eigenen Vergangenheit gedenkt.
Jetzt danke ich schon mal für diesen konzentrierten Durchgang für die 8 Bücher, die jetzt nominiert sind für den Deutschen Sachbuchpreis, der Ende Mai vergeben wird, am 30. Mai. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, letztes Jahr wurde der Preis zum allerersten Mal vergeben, und zwar an Hegels Welt von Jürgen Kaube. Das war jetzt, also ich kenne nur den Titel, nicht das Buch. Vom Titel her würde ich denken, dass das eher ein historisch orientiertes, geistesgeschichtliches Buch ist. In die Richtung geht die Nominiertenliste dieses Jahr offenbar weniger, ne?
Also jedenfalls teile ich absolut Ihren Eindruck, dass im vergangenen Jahr der Preis, der gesagt hat, wir wollen eingreifen in aktuelle Debatten, tatsächlich so ins Bildungsbürgerregal gegriffen hat und eine umfassende Biografie eines Helden des 19. Jahrhunderts ausgezeichnet hat. Und ich möchte zumindest sagen, dass ich hoffe, dass in diesem Jahr ein Buch, dessen Brenzligkeit und Aktualität deutlicher spürbar ist, ausgezeichnet wird. Und in der Tat, da haben wir jetzt ja gerade erzählt, das sind alles Bücher, die diesen Anforderungen, finde ich, genügen.
Ja, das ist ja eigentlich auch der Hauptansatz der Preisauslober. Die Sachbücher, die da in die engere Wahl kommen, die sollten vor allem Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung geben. Ja, Sie haben es aufgezählt, eigentlich gäbe es da sehr viele Bücher, die dieses Kriterium sehr gut erfüllen, ne?
Ich finde auch, ja, diesmal kann eigentlich nur das richtige Buch gewinnen. Ich muss schon sagen, im letzten Jahr, es waren schon auch sehr gegenwärtige Bücher damals nominiert, gewonnen hat dann nur am Ende eben das Bildungsbürgertum mit Hegels Welt. Aber diesmal tatsächlich, ich begrüße das sehr, diese Liste, die atmet eine Aktualität auch in den Büchern, die natürlich lange vor dem aktuellen Krieg erschienen sind. Trotzdem, ich weiß eigentlich bei jedem Buch, warum ich das im Frühjahr 2022 lesen sollte.
Jetzt gibt es ja noch einen anderen wichtigen Sachbuchpreis, nämlich den der Leipziger Buchmesse. Die beiden vielleicht die wichtigsten hier bei uns. Auch beim Leipziger Preis gibt es eine Nominiertenliste. Wenn Sie die beiden Listen jetzt nebeneinander halten, können Sie sagen, in was für einem Verhältnis die so zueinander stehen?
Also der Preis der Leipziger Buchmesse, den gibt es ja in 3 Kategorien, die Belletristik, die Übersetzung und dann eben Sachbuchessayistik. Und im Vergleich zu diesem Deutschen Sachbuchpreis jetzt, finde ich, kommen die Leipziger deutlich lyrischer daher, essayistischer, fast schon belletristisch, sogar im Sachbuch. Also da war zum Beispiel nominiert Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern, so Fluchtgeschichte ihres Vaters, und sie ist dieselbe Flucht, den Fluchtweg nochmal nachgewandert. Das liest sich wie ein Roman und hat natürlich auch klare Gegenwartsbezüge heute jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Gewonnen hat dann da aber, und das ist dann eben dieses Lyrische, wirklich so eine sprachliche Nische, muss ich sagen, Uljana Wolf, Lyrikerin, Übersetzerin mit ihrem Sammelband Etymologischer Gossip. Das sind so ganz ausgefuchste Fragen, die sie da stellt. Also ob jetzt False Friends, wie zum Beispiel also das deutsche Wort Gift und das englische, was ja Geschenk heißt und eben nicht Gift, ob solche False Friends nicht vielleicht doch manchmal neben den Missverständnissen auch Wahrheiten irgendwie erwecken, oder solche Fragen wie ob zweisprachige Gedichte nicht auch einsprachig gedacht sein können, wohin uns sprachliche Assoziationsketten führen. Alles interessant, aber eher so Liebhaberthemen. Da ist mir jetzt doch, muss ich sagen, die Nominierungsliste für den Deutschen Sachbuchpreis deutlich lieber.
Würden Sie mir zum Schluss noch verraten, ob Sie Favoriten haben auf dieser Liste, den Sie jetzt den Preis gerne geben würden?
Wir haben uns kurz vorher abgestimmt, festgestellt, dass Kollege Christian Raphansel irgendwie keinen Favoriten hat. Ich habe dafür 3.
Nicht, weil keins gut wäre, sondern weil ich eigentlich mich nicht entscheiden mag.
Also ich finde, dass Alice Botas Buch unbedingt jetzt lesenswert ist, weil es mit dieser Protestbewegung gegen Lukaschenko, den Diktator, auch der weiblichen Protestbewegung, einfach nochmal zumindest von einem Land zwischen Deutschland und Russland erzählt, von dem wir hier in Deutschland so wenig wissen. Ich finde, ganz, ganz lesenswert, diese Analyse der Grenze im 21. Jahrhundert, ist einfach wahnsinnig wichtig und auch so gut wichtig zu verstehen, dass der Slogan No Borders oder Open Borders oder so, dass der einfach weniger realistisch ist als die Frage, wie wollen wir Grenzregime gestalten.
Das ist das Buch von Steffen Mau.
Mau, ganz genau. Und jetzt der Nerd in mir, der liest sich gerade fest in Nathan Schneiders Fluchtpunkte der Erinnerung, weil ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass der, sagen wir mal, der diskursive Kampf um Erinnerungen doch einiges aussagt über den Zustand einer Gesellschaft.
Der Deutsche Sachbuchpreis 2022, die Liste mit den 8 Nominierten, wurde vor 56 Minuten bekannt gegeben. Wir sind sie hier durchgegangen. Am 30. Mai wird, wie gesagt, dieser Preis verliehen. Und darüber habe ich hier gesprochen mit unseren Sachbuchredakteuren René Agiger und Christian Raab-Hansel. Besten Dank an die beiden und die nominierten Autorinnen und Autoren. Die können Sie alle bis zur Preisverleihung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur erleben in Gesprächen zu ihren Büchern.